Meine Oma wäre nächsten Sonntag 111 Jahre alt geworden. Ja, die ist also im Jahre 1910 geboren. Und es gibt so eine, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, es könnte schon gut sein. Sie war wohl mal als Kind mit ihren Eltern auf einer Parade und hat dort noch den deutschen Kaiser Wilhelm II. Gesehen. Wenn ich mir das vor Augen führe und überlege, was die in ihrem Leben bis in die 2000er hinein alles so mitbekommen hat, dann staune ich doch. So viel Nationalgeschichte, so viel Weltgeschichte in den letzten gut 100 Jahren, das ist ja überfordernd, glaube ich, kann man nicht anders sagen. Das ist überwältigend, was in dieser Zeit alles passiert ist. Und es ist, glaube ich, auch ein interessantes Thema für ein Gespräch unter den Generationen. Wie nehmen wir den Wandel unserer Zeiten wahr? Aus dieser Historienperspektive springe ich mal in die Gegenwart und an ein paar Stellen, da muss ich auch mit meinen 35 sagen, die Welt spielt verrückt. 2005 war Bill Gates der reichste Mann der Welt und ja, das prägte so meine Jugend. Ja, der hat ja Windows erfunden und Microsoft und sonst was. Und er hatte wohl ein Vermögen von so zwischen ja, 30 Milliarden bis 50 Milliarden Dollar. Jetzt habe ich mal nachgeguckt, wie sieht denn das heute aus mit der Geldverteilung in unserer Welt? Jeff Bezos, Chef von Amazon, hat ein Privatvermögen von 200 Milliarden Dollar. Ist damit der reichste Mann der Welt. Der könnte damit gut alles Geld, was die Bundesregierung in Deutschland für Arbeit und Soziales in einem Jahr ausgibt, könnte der gut bezahlen und hätte noch immer noch mehr als 30 Milliarden übrig. Also die Weltwirtschaft ist faszinierend und beängstigend zugleich. In der Politik, und das ist ja schon auch eine politische Reihe, die wir hier jetzt machen, da sind neue Spannungen entstanden in den letzten Jahren. Ich erinnere an das Jahr 2015. Große Thema war da Migration. Ist es immer noch im Mittelmeer, im Atlantik, auf den verschiedenen Routen, auf denen Geflüchtete versuchen, in ein besseres Leben hineinzufliehen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und politisch entsteht da die Spannung, auch die Reibung. Brauchen wir als Deutsche, problematisches Wort schon an sich, aber brauchen wir als Deutsche eine gemeinsame Identität? Und wenn ja, wie sieht die aus? Was sind unsere Werte? Und Ralf hat es schon angesprochen, auf einmal geht da was auseinander. Es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie man sich diesem Thema zu nähern hat. Ja. Die Pandemie, die wir erleben, hat auch ihre eigenen Themen. Ich persönlich denke, meine Güte, der Bundesländerföderalismus, ist der eigentlich noch sinnvoll? Ist das nicht viel zu teuer, was da läuft? Und ist das vor allen Dingen nicht in solchen Dingen, ist das nicht viel zu langsam? Und auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, wenn man sagt, naja, wenn wir alles in Bundeshand geben, ja, dann wird es auch autoritärer. Da muss man dann überlegen, was der wichtigere Wert ist. Geschwindigkeit ist ein enorm wichtiges Qualitätsmerkmal geworden, gefühlt in allen Dingen. Ja, also politische Entscheidungen, wirtschaftliche Entscheidungen, private Lebensentwurf und so. Und es gibt da natürlich dann über das, was ich jetzt als Beispiele genannt habe, diese sogenannten Megatrends, also diese großen Themen, die uns bewegen. Und die sind nicht nur irgendwo fernab von unserem persönlichen Leben, sondern kommen uns auf einmal ganz nah. Ein weiteres Thema in dieser komplexen Welt. Noch nie waren wir so individuell, zumindest im Westen, waren wir so individuell selbstverantwortlich für unser eigenes individuelles Glück. Und ich weiß, unter den jüngeren Generationen wird das einerseits als große Freiheit und andererseits auch als große Last wahrgenommen. Denn es stellt sich persönlich immer die Frage, was habe ich vorzuweisen in dieser Welt? Jetzt will ich in dieser Predigtreihe nicht unbedingt die Rolle eines Welterklärers wahrnehmen. Ja, da gibt es genug von und viele haben noch viel mehr Ahnung von diesen Themen als ich. Also das muss ich anderen überlassen. Aber ich möchte mal ganz bewusst Fragen nach Christsein in dieser Zeit stellen. Ich möchte mal ganz bewusst Fragen nach Evangelium in dieser Zeit stellen, auch wenn es um Umweltschutz zum Beispiel geht. Was ist da das Evangelium? Ja, seid gespannt auf eine Predigt zu dem Thema. Also ich beschränke mich auf eine geistliche Perspektive und da möchte ich was entdecken. Und heute, da ist so eine Art erste Näherung zu der Auseinandersetzung mit diesen Themen aus der Glaubensperspektive, aus der Perspektive von Jüngerinnen und Jüngern. Und zwar habe ich das mal so strukturiert. Ich habe 5 Punkte gesammelt, immer in so einem Miteinander, was uns weiterbringt, beziehungsweise schieße ich voraus, was uns nicht weiterbringt. Ja, beides gibt's ja. 5 Punkte dazu und ich fange an, was uns nicht weiterbringt. Erstens, jammern. Jammern als Christen steht uns nicht gut an. Und wenn man mal guckt, ja, in der Bibel, da hatten die Menschen ja auch, sich mit vielen Themen auseinanderzusetzen. Es gibt doch einen erheblichen Unterschied zwischen Jammern und Klagen. Ja, Klagen ist eine bewusste Hinwendung zu Gott und einem sich mit den Herausforderungen an ihn wenden und sagen, ich habe keine Lösung. Herr, erbarme dich. Ja, sowas ist eine Klage. Findet ihr viel in den Psalmen. Aber jammern, das ist destruktiv. Das ist so ein, ach Gott, oh Gott, oh Gott, ist ja alles ganz furchtbar und dies und jenes. Und manche empören sich da so richtig dann drüber und sagen, wie schrecklich die Zeiten doch sind und es geht alles den Bach runter. Das finde ich nicht als positives Vorbild in den biblischen Geschichten und an den biblischen Charakteren. Übrigens, die Welt, die war, glaube ich, schon immer komplex. Also schaut euch mal die politische Situation zu Zeiten des Neuen Testaments an. Also AT auch, aber Neue Testament mit der Frage, wer hat eigentlich hier das Sagen? Also wenn man jetzt keine Ahnung davon hat und man liest das erste Mal zum Beispiel die Passionsgeschichte, da Jesus, der wird irgendwie von einer Truppe wird er gefangen genommen und dann muss er zu einem König und dann muss er nochmal zur römischen Besatzermacht und so. Also so, das war durchaus spannungsgeladen. Und die Gläubigen der damaligen Zeit, die mussten sich eine Meinung bilden, wie stehe ich eigentlich politisch dazu, dass die Übermacht Rom hier einmarschiert ist und uns unterdrückt hält. Wir können kein eigenes Stadtsystem haben und agieren, wie wir das als Nation gerne wollen und so weiter. Also das war damals schon ein Problem. Und von so einem politischen Thema prallten auch schon da Kulturen aufeinander mit unterschiedlichen Religionen, unterschiedlichen Weltanschauungen. Ein Beispiel findet sich in einem Streit um Götzenopferfleisch. Ja, Götzenopferfleisch, wer jetzt auf dem Schlauch steht, was könnte das denn sein? Also es war damals ja so, dass es gab neben dem Judentum und dann dem jungen christlichen Glauben, da gab es noch ganz viel, auch so heidnische, griechisch, römisch geprägte Gottheiten aus christlicher Perspektive, dann Götzen und denen wurde in verschiedenen Tempeln geopfert und vornehmlich auch Fleisch. Dieses Fleisch wurde aber nicht sämtlich immer verbrannt, sondern es gab da verschiedene Riten und manchmal wurde dieses geweihte Fleisch danach dann auch auf dem Markt verkauft. Und das war besonders günstig. Ja, also Wirtschaftssituation, das war besonders günstig. Jetzt mussten sich die jungen Gemeinden damit auseinandersetzen. Also, wir können jetzt auf dem Markt dieses günstige Fleisch kaufen, aber das ist irgendwelchen fremden Gottheiten und Götzen geweiht. Auf den Streit wäre ich heute gespannt. Auf den Streit wäre ich wirklich heute gespannt, gerade in Baptistengemeinden, in FEGs, in Pfingstgemeinden, ja, in der Landeskirche meinetwegen auch. Das wäre der Wahnsinn. Da würden wir uns wirklich gegenseitig für auseinandernehmen, heute noch. Und das ist 2000 Jahre her, die ersten Christen, also in sehr herausfordernder Auseinandersetzung mit ihrer damaligen Zeit und im Zeitgeist, wenn man so will. Und siehe da, in der Bibel finden sich zwei Meinungen dazu. Ja, in Apostelgeschichte 15 und 21 könnt ihr mal nachlesen, da haben sich die Jünger damit beschäftigt und haben gesagt, ihr Menschen überall, lasst das bleiben. Ja, enthaltet euch davon. Aber siehe da, im 1. Korinther 8 schreibt der Paulus, es gibt gar keine Götzen, daher ist das egal, was wir essen oder was wir nicht essen. Also es gibt nur Gott, den einen, und mit dem sind wir unterwegs. Und von daher habt ihr eine ganz große Freiheit. Ja, und dann ging es darum, ja, aber inwiefern nehmen wir Rücksicht auf die, die diese Erkenntnis nicht haben und so. Und dann geht es da um Rücksichtnahme. Also junge Gemeinde hatte auch zu tun mit ziemlich komplexen Themen. Und die hat es aber nicht davon abgehalten, mitten in der Welt und in der Zeit zu leben, in der sie waren, und Kontakt mit Menschen zu haben. Also Kontakt mit Menschen anderer Religionen, Kontakt mit politischen Parteien und so weiter. Da finden wir überall Spuren davon im Neuen Testament. Die waren unterwegs mit den Menschen. Und ich habe mal immer so einen Satz, den will ich dann drunter schreiben unter die einzelnen Themen. Den habe ich da rausgesucht zum Thema Nachfolge. Im Blick darauf, mach's wie Jesus, lass dich von Nöten und von Menschen berühren und bete für sie. Das ist etwas ganz anderes, als über so eine Situation nur zu jammern. Ja, Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, für Menschen gebetet, für die Stadt Jerusalem gebetet. Also hör auf zu jammern über die Zeit, die du erlebst, und mach's wie Jesus, lass dich berühren und bete für Menschen. Zweiter Impuls zum Thema komplexe Welt. Alles ist schwierig, alles ist kompliziert, man kriegt es nicht durchdrungen. Lasst uns doch als Christen zurückziehen, rausziehen. Ja, lasst uns ein Stück weit die Isolation suchen und unter uns bleiben. Da ist nämlich die Welt noch heile und in Ordnung. Ist ein Impuls, den lehne ich ab. Und das ist auch etwas, wo ich ein bisschen skeptisch bin, was das Mönchtum angeht. Ja, das ist schon sehr alt, also geht bestimmt ins 3. Jahrhundert zurück und so weiter. Menschen, die sich aufgrund ihres Glaubens rausziehen aus der Gesellschaft. Im Neuen Testament finden wir schon das Thema Wüste, ja, in die Wüste gehen, raus, sich nicht auseinandersetzen mit den Themen der Menschen. Und in der Stille und in der Isolation dann Wort Gottes studieren, sich für Gott öffnen und so weiter. Ich sehe das skeptisch aus einem Grund. Denn biblisch gesehen sind Wüstenzeiten, Zeiten des Rückzugs, nie permanent, nie dauerhaft. Ja, also egal, wer da damals in die Wüste gegangen ist, zum Beispiel der Mose hatte ja mal eine echte Wüstenzeit, hat da Berufung erlebt. Und was ist dann passiert? Er ist zurückgegangen zu den Menschen, in eine sehr komplexe Situation, da Ägypter mit Volk Israel untereinander, und hat da sehr politische Entscheidungen dann als Anführer getroffen. Also Wüstenzeit ja, Rückzug ja, aber nie auf Dauer. Jesus ist das nächste Beispiel, was man da nennen kann. Auch der war ja immer mit Menschen unterwegs und dann hat er Gottes Angesicht gesucht oder Gott, miteinander mit Gott hat sich zurückgezogen und dann war er wieder mitten unter den Menschen. Ja, das ist ja ohnehin die ganze Vorstellung von Inkarnation. Ja, also die Fleischwerdung Gottes. Gott ist in Christus gekommen, um mit den Menschen nah dran zu sein. Genau da, wo die Nöte sind, die Probleme, die Herausforderungen, da, wo der Zeitgeist diskutiert wurde, da war der unterwegs auf den Marktplätzen, vom Tempel wurde ja ganz viel Weltpolitik geredet. Ja. Da hat auch er zugehört, da hat auch er gesprochen. Also mach's wie Jesus. Stürze dich hinein in diese Welt mit einer göttlichen Liebe für Menschen. Mach's wie Jesus. Stürze dich hinein in diese Welt mit einer göttlichen Liebe für Menschen. Jetzt kann man sagen, okay, das mache ich und ich zeige allen, wo es lang geht. Ja, nächstes Thema ist Besserwisserei. Der christliche Glauben von außen betrachtet ist ein Weltbild. Und jetzt können wir sagen, das ist die Wahrheit, das müssen wir allen anderen beipulen. Wir wissen, wie alles läuft. Ich weiß nicht, die letzte Grillparty ist ja schon eine Weile her, ich vermisse das sehr, aber was ich nicht vermisse, sind Männer am Grill. Ja, Plural. Also wenn da 5 Leute stehen und das Fleisch brennt an, ich garantiere euch, ihr habt 5 Meinungen, die alle wissen, was genau jetzt, warum schnell passieren muss. Und diese Diskussionen sind immer fruchtlos, so dass dann ich bin dann eher jemand, der sagt, komm, die anderen, die können auch was, die lass die mal grillen. Ich nehme das ganz ähnlich wahr in Krisensituationen, auch wenn gesellschaftliche Spannungen da sind. Auf einmal gibt es ganz viele, die wissen ganz genau, was zu tun ist. Und ich erlebe das von manchen Jüngerinnen und Jüngern Jesu, dass sie sagen, ja, wir haben doch die Bibel. Die ist doch die Antwort auf alle Fragen. Es gibt so eine Predigt. Ich habe die durchaus selber oft gehört. Die Bibel ist eine Anleitung für das Leben. Ja, also kein Spielemacher würde ein Spiel erfinden und dann keine Anleitung dazu legen. Und so hat auch Gott, der die Welt erfunden hat, hat eine Anleitung dazugelegt, wie alles funktioniert, die Bibel. Ich teile diese Meinung nicht. Zumindest nicht, wenn es im Detail gemeint ist. Denn über Pränataldiagnostik steht nichts in der Bibel. Über Sterbehilfe auch nicht. Über Klimawandel und auch noch der menschliche Beitrag zu einem Klimawandel steht nichts in der Bibel. Über globalisierte Wirtschaftsverhältnisse und Aktienmärkte steht nichts in der Bibel. Über die Informationsflut, mit der wir konfrontiert sind, ja, wie viel wir an Input bekommen, steht nichts in der Bibel, war einfach nicht deren Thema. Über Religionsfreiheit und kirchliche Privilegien während einer weltweiten Pandemie steht nichts in der Bibel. Über Demokratie, ja, da könnte man diskutieren, wie es in der Gemeinde damals gemacht wurde. Hier und da gab es da auch Wahlen, aber über Demokratie und gelingende politische Strukturen steht nur ganz wenig in der Bibel, außer ihr wollt alle wieder einen König nach dem Vorbild der damaligen Zeit haben. Ja, also, ich glaube, da finden wir nichts Explizites. Und jetzt kommt aber nochmal die Schleife. Wir finden aber Werte. Das glaube ich sehr wohl. Wer im Gebet seine Bibel aufmerksam liest, der findet Werte. Ich glaube, der findet Anliegen Gottes. Zum Beispiel, dass Leben im Miteinander gelingt. Ja, wenn euch das interessiert, guckt mal in dem Bibellexikon, was Shalom im Alten Testament bedeutet. Ja, da kann ich nur hoffen, dass weltweit ein großer Shalom immer wieder passiert und dass Gott sich erbarmt und er daran mitwirkt. Also, Details, nein, Anleitung in dem Sinne nicht. Werte, ja. Gottesbegegnung in der Bibel, ja. Hilft die uns in einer komplexen Welt? Ja, ich glaube schon. Dennoch gibt es die Gefahr, dass wir, was ganz natürlich ist, um Komplexität zu bewältigen, vereinfachen. Ja, im Komplex heißt ja, es spielen so viele Dinge eine Rolle, dass man den Überblick verliert und nicht mehr ganz genau erklären kann, was wie von was beeinflusst ist. Und dann vereinfachen wir und sagen, ja, ich weiß die Lösung, wir müssen nur das und das machen. Ja, lass uns zum Thema Migration, lass uns eine Festung Europa bauen, dann sind wir unter uns. Dann haben wir hier das Problem gelöst und die anderen müssen ihre Probleme dann auch lösen. Das ist eine legitime Überlegung, ja? Inwiefern lässt sich das handhaben? Das ist was anderes. Aber das sind einfache Lösungen. Das Problem ist, dass wenn man meint, alles zu wissen anhand solcher Dinge, dann muss man die Welt und andere Menschen immer verbiegen dafür, dass es zu den eigenen Lösungen passt. Ja, es gibt so einen Spruch, der kommt auch aus der Paartherapie und so weiter. Wenn mein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sehe ich um mich herum nur noch Nägel. Ja, also das Bild ist, wenn wir meinen, alles zu wissen, ja, dann sind wir überhaupt nicht mehr offen, sondern wir sehen immer nur noch, inwiefern das, was vor uns ist, mit unserer Lösung zu tun hat. Und ich glaube, diese Gefahr gibt es auch im christlichen Glauben, auch in der Nachfolge. Und daher mach's wie Jesus, gib keine einfachen Antworten. Habt ihr euch mal angeguckt, was der so antwortet, wenn er irgendwas gefragt wird? Da steht man da immer davor, Jesus, komm schon. Das war eine einfache Frage. Was denn das für eine Antwort? Ja, Beispiel, Johannes 7 und 8, die Frau mit dem Ehebruch. Da war im alten jüdischen Gesetz ganz genau aufgeschrieben, was man macht, wenn man Ehebrecher in flagranti erwischt. Und was sagt Jesus? Keine einfache Antwort. Der sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Der macht etwas, was in frommer Perspektive sehr klar geregelt war, auf einmal viel komplizierter als das, was die erwartet hatten, da mit dem, was er sagt. Das Gleiche, wenn es um Kaiser und Steuern zahlen, ne, das war dieses Verhältnis mit Rom, wo sich da die Frommen mit auseinandersetzen mussten. Matthäus 22, da versuchen sie, Jesus sogar in eine Falle zu stellen, weil egal, was er antwortet, kriegt er immer Probleme. Was sollen wir dem Kaiser dienen oder nicht? Sollen wir uns unterordnen? Und der Kaiser damals hatte den Anspruch, als Gottheit verehrt zu werden, was natürlich für alle Juden und Christen ein Riesenproblem war. Was sagt Jesus? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Wieder keine einfache Antwort. Damit muss man nämlich schon wieder weiter überlegen, ja, was heißt denn das? Bei all dem kämpfe nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten, die das Leben zerstören. Von daher Impuls also zum Thema Besserwisserei, Dinge vereinfachen und so weiter. Mach's wie Jesus, gib keine einfachen Antworten. Wenn jetzt dein Impuls zu diesem ganzen komplexen Weltthema ist, ach, egal, ist halt so, kann ich nicht durchdringen, ist aber auch nicht mein Problem. Ja, da lass dir gesagt sein, mach's wie Jesus, übernimm Verantwortung. Mach's wie Jesus, übernimm Verantwortung. Jesus war sich nämlich völlig im Klaren, ich habe hier eine Mission. Gott hat genau mit diesen verkorksten Menschen, mit ihrer verkorksten Menschheitsgeschichte, mit ihren Strukturen, die mal Gutes wirken und mal Böses, Und mit all den menschlichen Problemen, genau mit diesen Menschen, hat Gott was Wunderbares vor. Und Jesus wusste von sich, ich habe hier einen Auftrag, genau unter diesen Menschen. Und wenn ihr danach fragt, was ist Nachfolge Jesu in einer komplexen Welt, dann übernehmt Verantwortung für den Auftrag, den ihr von Gott her wahrnehmen könnt. Das heißt nicht, dass da völlig klar ist, was ihr tun könnt und tun sollt und was nicht. Ich würde zum Beispiel sagen, so ein Auftrag Gottes ist immer auch begrenzt. Jesus ist zum Beispiel nicht in die Welt hineingeboren als römischer Kaiser. Ja, warum eigentlich nicht? Das war damals die mächtigste Figur der Geschichte. Da hätte er doch viel mehr verändern können. Ja, und er hätte große göttliche Politik machen können. Hat er nicht gemacht. Ganz anders ist er zur Welt gekommen. Und ich glaube, das tut auch gut, wenn wir uns über unsere Verantwortung als Jüngerinnen, Jünger Gedanken machen. Wir haben nicht eine Verantwortung für alles. Ja, und wir haben nicht eine Verantwortung, alle Politiker zu werden und wer weiß, was zu machen. Manche haben das, manche sind von Gott begabt in so eine Richtung, aber viele eben auch nicht. Aber dann haben die eben eine Verantwortung im Miteinander unter ihren Nachbarinnen und Nachbarn oder unter ihren Sportvereinsmitgliedern und so. Ja, also mach's wie Jesus, übernimm Verantwortung. Und wenn ihr jetzt sagt, und das ist der letzte Punkt, ja, aber es gibt so eine Riesenorientierungslosigkeit und ich habe doch auch nicht viel mehr Orientierung in dieser komplexen Welt, ja, dann macht's wie Jesus und wendet euch immer wieder Gott zu. Ich glaube nicht, dass wir in jeder Detailfrage, zum Beispiel nach Migration oder nach Digitalisierung, ein Verständnis als Christen darin finden können, dass wir genau durchdringen, was Digitalisierung alles mit Menschen macht. Und ich glaube, wir haben auch eine andere Berufung. Wir haben die Berufung, mit Gott unterwegs zu sein, ihn zu erkennen, von ihm was zu verstehen. Schon im Alten Testament wussten die Leute, das macht einen Riesenunterschied im ganzen Leben. Sprüche 9, Vers 10. Der Weisheit Anfang ist die Ehrfurcht vor Gott. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Finde ich ein ganz toller Bibelvers, auch befreiend, wenn alles so komplex ist. Ja, dann suche nach Gott und dann geh ihn erkennen, weil das einen Unterschied macht in der Perspektive. Jesus hat auf seinem Lebensweg immer wieder die Begegnung mit Gott gesucht, meistens auf Bergen übrigens oder irgendwo in der Stille. Mach's wie Jesus und bleibe mit Gott verbunden. Hoffe auf ihn. Das ist doch ein Beitrag, den wir leisten können. Wir haben eine Hoffnung als Nachfolger Jesu. Eine Hoffnung, dass nicht wir Menschen alle Probleme dieser Welt lösen müssen, sondern es ist uns etwas geschenkt. Gott schenkt uns als Menschheit eine Zukunft und es wird gut sein. Das ist doch eine Hoffnung. Und zugleich macht uns das ja nicht träge und dann sitzen wir nur noch dumm rum und sagen, naja, alle anderen, die können sich daran abarbeiten, bringt eh nichts, muss eh Gott alles machen. Nee, nee, das finde ich nicht im Neuen Testament. Da ist beides, da ist ganz viel Zuwendung zu Gott und dann Hinwendung wieder zu den Menschen mit ihren Themen, mit unseren Themen. Ja, daher mach's wie Jesus, bleibe mit Gott verbunden und hoffe auf ihn. Diese Impulse also als Grundsatz, als Start in dieses Thema der Auseinandersetzung mit einer komplexen Welt, ist gar nicht wenig. Prüfe das, was ich gesagt habe und behaltet das Gute. Ich wünsche uns allen als Gemeinde eine ganz gute Auseinandersetzung und dass wir weiterkommen. damit. Und ich möchte mich zum Schluss dieser Predigt an Gott wenden und beten. Herr, es ist eine überfordernde Welt, in der wir leben. Manchmal verrückt, manchmal unübersichtlich. Wir sind konfrontiert mit Themen, die wir nicht durchdringen und wo man auch gesellschaftlich merkt, so richtig durchdringen tut das irgendwie niemand mehr. Herr, erbarme dich über uns Menschen. Hilf uns. Segne unsere Politikerinnen und Politiker, die Entscheidungen treffen müssen. Ja, schenk ihnen Kraft und Mut und Weisheit. Ja, und allen, die sich zu dir halten, Jesus, und sich als Jüngerinnen und Jünger verstehen. All denen, hilf uns mit Perspektive. Hilf uns nicht in Fallen zu tappen, wie vereinfachende Antworten auf alles zu geben, weil wir meinen, als Christen hätten wir so das Recht und auch die Pflicht, allen zu erklären, wie alles funktioniert. Nein, Herr, das können wir nicht. Schenk uns Demut. Und schenk uns gleichzeitig eine ganz tiefe Hoffnung und eine Kraft und einen Mut in dir. Herr, wir schauen auf dich auch als Gemeinde und wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde durch diese Predigtreihe begegnest. Und dass es nicht nur Menschenworte sein werden, die wir hier austauschen, sondern dass dein Wort darin zu entdecken ist. Herr, hab Dank, dass du Gutes mit uns vorhast und dass du uns auf deinen Wegen leitest. Amen.